Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Malte Hennig im Studio, schön, dass Sie zuhören. Hilfen für die Ukraine, die geopolitische Weltlage, Wirtschaftsfragen und das Thema Migration. Die Agenda beim zweitägigen Treffen der Staats- und Regierungschefs und Chefinnen der Europäischen Union ist umfangreich. Und heute ist auch über die Unstimmigkeiten, über das eigentlich schon beschlossene Aus für Neuzulassungen von Autos mit Verbrennungsmotoren gesprochen worden. Der offizielle Teil am ersten Tag des Treffens ist seit wenigen Minuten vorbei. In Brüssel bin ich jetzt verbunden mit unserer Korrespondentin Caroline Born. Caroline, welches Thema oder welche Themen haben denn heute überwiegt?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil es auf der Tagesordnung eigentlich viele Punkte gab, aber keinen so richtigen Streitpunkt, was zum einen daran liegt, dass manche Sachen wie die Munition für die Ukraine, also die 1 Million Artilleriegeschosse in den nächsten 12 Monaten, das war eigentlich schon in trockenen Tüchern. Das hat man jetzt nochmal abgesegnet, dass man da auch Munition zum Teil gemeinsam beschaffen will. Und zum anderen, zum Beispiel beim Thema Wettbewerbsfähigkeit der EU, dass da die Vorschläge der Kommission eigentlich noch etwas zu frisch sind, um überhaupt darüber reden zu können. Also von daher war es so ein bisschen ein zerfaserter Tag mit keinem so richtig großen Thema. Es war ja auch Selenskyj per Video zugeschaltet, UN-Generalsekretär Guterres war da. Deswegen ist es schwer zu sagen am Ende. Vielleicht ist es diese strategische Diskussion über Wettbewerbsfähigkeit.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, es gab auf der Tagesordnung keine Punkte, wo es so richtig Streitigkeiten darüber gibt. Aber es war ein anderes Thema, was jetzt nicht offiziell auf der Tagesordnung stand, was in den letzten Tagen und Wochen hier aber durchaus für Streit gesorgt hat. Und das ist nämlich, dass Deutschland plötzlich doch nicht mehr mitmachen will bei der eigentlichen Vereinbarung zum Verbrenner aus ab 2035. Wie ist denn da drüber gesprochen oder eben auch nicht gesprochen worden?
Ja, das kann man von außen immer nicht ganz so gut einschätzen. Also offiziell, wie Sie sagen, ist es kein Punkt auf der Tagesordnung. Aber ich denke, bei so einem wichtigen Thema, es ist ja ein großer Baustein des EU-Klimapakets, da wird natürlich drüber gesprochen. Als Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel kam, meinte er gleich, es ist ja kein Wunschkonzert. Also er wollte sich das da nicht so reindrängen lassen. Aber ich denke, das hat den ganzen Gipfel überschattet. Manche Regierungen zeigten sich verwundert, dass sich Deutschland plötzlich anders entscheidet. Das hat der lettische Regierungschef Kristianis Karins sehr deutlich gesagt. Ein schwieriges Zeichen von Deutschland. Wenn man jetzt so plötzlich den Rückzieher macht, wenn alle das machen würden, dann wäre die ganze Architektur der Entscheidungsfindung in Frage gestellt. Und auch die Parlamentspräsidentin, die ja zu Gast ist auf solchen Gipfeln, hat nochmal gesagt, man kann da jetzt nicht einfach wieder zurückgehen bei so einem ausgehandelten Deal. Das hat auch was mit Verlässlichkeit zu tun. Jetzt in der Pressekonferenz hat Kommissarin von der Leyen gesagt, sie rechnet eigentlich mit einer schnellen Lösung. Man ist da gerade in intensiven Debatten, also die Kommission mit dem Verkehrsministerium. Und da soll die Kommission dann eben bald einen Vorschlag vorlegen. Sie hat keine Details dazu geäußert.
Und der Gipfel geht ja morgen weiter. Geben Sie uns noch mal kurz einen Ausblick, welche Themen da vielleicht auch noch mal wichtig werden können.
Ja, man hat ziemlich viel heute schon abgeräumt. Also die ganze Sache Strommarktdesign hat man heute verbunden mit der Diskussion um die Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, morgen bleibt dann noch der Euro-Gipfel. Das sind die Euro-Länder, aber es ist im inklusiven Format, also es nehmen auch die Nicht-Euro-Länder teil. EZB-Chefin Lagarde ist da zu Gast. Es wird um den Zustand der Euro-Länder gehen, jetzt nach den Pleiten der Banken in den USA, aber eben auch in der Schweiz. Welche Auswirkungen hat das auf die Eurozone? Was kann man über die Stabilität in Zukunft sagen? Was hat man vielleicht auch gelernt aus der letzten Bankenkrise? Das sind die Themen, die morgen nochmal im Mittelpunkt stehen.
Informationen von unserer Korrespondentin in Brüssel, Caroline Born. Vielen Dank dafür. Und über das Geschehen, das Gesagte und womöglich auch das Nichtgesagte heute auf dem ersten Tag des EU-Gipfels können wir jetzt noch vertiefend sprechen mit Daniel Groß vom Center for European Policy Studies. Das ist ein Think Tank mit Sitz in Brüssel. Guten Abend, Herr Groß.
Guten Abend.
Herr Groß, jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen die Themen angerissen mit unserer Korrespondentin, aber es ging ja vor allem auch am Rande, das haben wir gehört, über den kleinen Disput, der herrscht zwischen der EU-Kommission und auch Deutschlands. Der Bundeskanzler hat gesagt, aber es gibt eigentlich eine klare Verständigung in Europa. Das hat er heute am Rande des Gipfels gesagt. Wie sehen Sie das denn? Gibt es da wirklich eine klare Verständigung?
Ich glaube, das war ein kleiner Fauxpas, wie man so sagt, hier in Brüssel. Es gab eine klare Verständigung für das Aus von Verbrennermotoren. Und gleichzeitig hatte man aber auch die Kommission aufgefordert, vielleicht auch am Rande über die sogenannten E-Fuels nachzudenken, also synthetischen Treibstoff. Und es ist also keineswegs so, dass damals schon vereinbart wurde, dass man eine besondere Ausnahme machen sollte für Wagen, die mit diesen besonderen Treibstoffen fahren. Ich glaube, an diesem Punkt handelt es sich vor allen Dingen darum, dass die Kommission irgendwie Deutschland eine goldene Brücke baut, sodass auch der deutsche Verkehrsminister sagen kann, er hat einen Sieg davon getragen. Und dann wird, glaube ich, alles so weitergehen wie vorher schon geplant.
Sie haben es eben schon angesprochen, es gab eigentlich schon Einigkeit und jetzt werden goldene Brücken gebaut für Deutschland. Aber wie sehr belastet denn Deutschland da jetzt auch das Verhältnis innerhalb der Europäischen Union?
Also es kommt ganz darauf an, wie schnell man jetzt zu einer gesichtswahrenden Einigung kommt. Natürlich wäre es für Deutschland sehr, sehr unangenehm, wenn dann irgendwie doch ein Veto eingelegt werden würde und Deutschland diese Vereinbarung blockiert. Also die größere Vereinbarung zum Verbrenner aus, das würden die anderen Länder nicht verstehen. Aber wenn es jetzt gelingt, schnell ein Abkommen zwischen der Kommission und Deutschland zu treffen, wo dann vereinbart wird, dass die Kommission vielleicht nochmal besonders nachprüft, ob man nicht Ausnahmen machen könnte für Verbrenner, die mit diesen besonderen grünen Treibstoffen fahren, dann kann man das, glaube ich, ganz schnell ad acta legen und Deutschlands Image wird dann nicht so sehr beschädigt werden.
Glauben Sie denn, ist es vor allem auch deutsche Innenpolitik, die da gerade auf europäischer Ebene ausgetragen wird?
Das ist man leider in Brüssel schon gewohnt, dass das öfters passiert. Nur war es bisher noch nie so, dass Deutschland eine Vereinbarung wieder zurückgezogen hat. Man hat oft erlebt, dass verschiedene deutsche Minister mit verschiedenen Standpunkten aufgetreten sind. Daran war man ja schon gewöhnt. Aber dass Deutschland einer Vereinbarung zustimmt und dann hinterher diese Zustimmung wieder zurückzieht, das gab es bisher noch nicht.
Also erst zustimmen und dann am Ende doch nicht zustimmen beziehungsweise die Zustimmung zurückziehen. Wird Deutschland damit jetzt auch irgendwie ungewollt ein negatives Vorbild? Also wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, eben hat es die Korrespondentin auch schon angesprochen, der lettische Ministerpräsident hat gesagt, das könnte passieren. Also nehmen sich vielleicht jetzt in Zukunft bei Abstimmungen auch andere EU-Länder ein Beispiel und wird somit noch viel, viel schwerer innerhalb der Europäischen Union Einigkeit zu finden?
Genau, das wäre sehr, sehr schlecht für die gesamte Arbeitsweise der Europäischen Union, wenn man sich nicht mehr darauf verlassen kann. Deswegen kommt es darauf an, dass halt Deutschland jetzt so schnell wie möglich einen Rückzieher vom Rückzieher macht und dass man einen gesichtswahren Kompromiss findet, sodass auch die anderen Länder einsehen, okay, Deutschland hat versucht, einen Rückzieher zu machen, aber letztendlich ist das nicht passiert.
Also es geht ja auch viel um die Stimmung zwischen den Mitgliedstaaten, aber es soll ja auch vor allem um Themen gehen. Welche Themen sind denn Ihrer Ansicht nach eigentlich die Themen, über die innerhalb der Europäischen Union zurzeit gesprochen werden muss?
Also die eigentlich wirklichen Themen sind jetzt ja einmal, wie es mit den Banken steht, ob die wirklich so stabil sind, wie man meint. Dann gibt es natürlich wieder die gesamte Frage, wie kann man der Ukraine möglichst helfen? Da gibt es in gewisser Hinsicht eine Einigkeit, nur halt wie genau das passieren kann und wie man das austariert zwischen Mitgliedstaaten und gemeinsamer Munitionsbeschaffung zum Beispiel, das ist nicht so ganz klar. Und der große Brocken ist wirklich für die Zukunft, wie kann man die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie und der europäischen Wirtschaft sichern. Und da gehen doch die Meinungen sehr weit auseinander.
Und was kann man da tun? Welche Meinungen stehen da im Raum und welche sind vor allem womöglich wichtig für die Zukunft?
Da gibt es natürlich den französischen Ansatz, dass man eher von der Politik her die Volkswirtschaft lenken sollte. Dass also Brüssel oder vielleicht sogar Paris bestimmen sollte, welche Industrien gefördert werden, welche Technologien mehr Geld erhalten, um gewisse Zweige zu hochzuwachsen zu lassen in Europa. Chips Act zum Beispiel, das war ein Mittel, was man dabei eingesetzt hat. Da gibt es andere, zu denen früher auch Deutschland gehört hat, aber vor allen Dingen die kleineren nordischen Länder, die sagen, nein, der Staat sollte nicht so stark in diese Einzelfragen der Wirtschaftslenkung eingreifen. Das muss man mehr dem Markt überlassen. Dagegen, der Staat sollte eher als Ordnungsmacht wirken und einen richtigen Rahmen schaffen, Forschung und Entwicklung finanzieren, gute Ausbildung herstellen. Und dann kann die Wirtschaft sich selber aussuchen, welche Industrien wirklich für die Zukunft wichtig sind.
Herr Groß, noch eine Frage zum Abschluss. Jetzt haben Sie von der Wettbewerbsfähigkeit gesprochen. Das ist ja auch immer letztendlich eine internationale Konkurrenz, die da mit im Spiel ist. Aber auch Stichwort geopolitische Verantwortung. Was kann denn die EU oder was muss sie tun, um auch als politische Stimme in Zukunft in der Welt Gehör zu finden?
Im jetzigen Umfeld reicht es nicht mehr, eine wettbewerbsfähige Wirtschaft zu haben. Man muss auch über militärische oder quasi-militärische Mittel verfügen. Und das ist leider bei der EU nicht der Fall. Sie hat sich etwas auf dieses Feld vorgewagt durch die Hilfe für die Ukraine. Aber auf dem Gebiet militärisch oder auch Sicherheitsapparat, da ist natürlich ganz klar, die EU kann da nicht wirken. Das bleibt bisher noch den Mitgliedstaaten vorbehalten.
Sagt Daniel Groß vom Center for European Policy Studies. Herr Groß, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch heute Abend.
Gern geschehen. Wiederhören.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der wird heute in Brüssel wohl auch immer ein bisschen mit einem Ohr und einem Auge in sein Heimatland gehört und geschaut haben. Zumindest kam er zum Auftaktessen mit Generalsekretär von der UN Guterres zu spät. So hat es mir meine Korrespondentin von berichtet. Ja, weil viele Menschen in Frankreich, die sind unzufrieden mit der beschlossenen Rentenreform und mit dem, wie sie beschlossen worden ist und dementsprechend auch unzufrieden mit Präsident Macron. Der hat gestern in einem TV-Interview gesagt, er nehme es in Kauf, unbeliebt zu werden, aber die Rentenreform sei wichtig. Viele Menschen in Frankreich hat das TV-Interview des Präsidenten laut Beobachtenden sogar noch ein bisschen unzufriedener gemacht. Und diese Unzufriedenheit, auch die Wut, hat dann Ausdruck bekommen in blockierten Straßen, in blockierten Zugängen zu Universität und Flughafen, in Streiks, in Protesten. Aus Paris berichtet dazu unsere Korrespondentin Christiane Kees.
Auf dem Pariser Place de l'Opéra ducken sich Menschen unter Rauchschwaden. Feuerwerkskörper fliegen über den Boden. Flaschen werden auf Polizisten mit Schutzhelmen und Schlagstöcken geworfen. In Nebenstraßen versuchen Anwohner, brennende Müllberge auszutreten. Feuerwehrleute kommen ihnen zu Hilfe. Der Abfall stapelt sich seit Tagen wegen eines Streiks der Müllabfuhr. Innenminister Gérald Darmanin spricht am Abend von verletzten Polizisten, Angriffen auf öffentliche Gebäude und Bränden. Ich möchte auch den Zynismus und das Chaos verurteilen, das sich ein Teil der extremen Linken wünscht und die dazu aufgerufen hat, öffentliche Gebäude abzubrennen und Polizisten umzubringen. Wir konnten dokumentieren, dass die extremen Linken hinter einem Großteil gewaltsamer Demonstrationen stecken. Ich will sie nicht in einen Topf werfen mit den friedlichen Demonstranten, die wir beschützt haben. Auch in anderen großen Städten wie Rennes, Nantes oder Marseille kommt es zu Ausschreitungen. Die Polizei setzt Wasserwerfer und Tränengas ein. In Bordeaux brennt der Eingang des Rathauses. Premierministerin Elisabeth Borne schreibt auf Twitter, die Gewalt und Zerstörung sind nicht hinnehmbar. Éric Ciotti, Parteichef der konservativen Republikaner, twittert das Video eines verletzten Polizisten, der von seinen Kollegen über den Boden geschleift wird, um ihn in Sicherheit zu bringen. Wie lange, schreibt Ciotti dazu, werden wir dieses Chaos noch tolerieren? Unterdessen rufen die Gewerkschaften zu einem weiteren Protesttag am kommenden Dienstag auf. Marie-Lise Léon vom größten Gewerkschaftsbund CFDT. Diese Demonstrationen und Aktionen der Gewerkschaften und die Streiks sind die Antwort auf die Unwahrheiten, die der Präsident der Republik verbreitet hat, und auf seine unfassbare Sturheit. Die Verantwortung für die explosive Situation tragen also nicht die Gewerkschaften, sondern die Regierung. Zuvor hatten den ganzen Tag lang überall in Frankreich Menschen zum Großteil friedlich demonstriert. Gut 1 Million waren es laut Innenministerium, 3,5 Millionen geben die Gewerkschaften an. Der Unmut über die Rentenreform scheint nach den gescheiterten Misstrauensanträgen gegen die Regierung und nach dem Fernsehinterview von Präsident Macron noch größer als zuvor. In Rennes, sagt Eric, der als Lehrer mit Kindern mit Behinderung arbeitet. Ich bin nicht mehr ganz jung, ich bin körperlich und psychisch erschöpft. Mir 2 Jahre von meiner Rente stehlen zu lassen, das kann ich nicht akzeptieren. Macron démission steht auf großen Pappschildern. Der Präsident solle zurücktreten. In Marseille demonstriert Maëlys zum 1. Mal. Die junge Frau meint, dass die Regierung die Rentenreform ohne Abstimmung in der Nationalversammlung durchgesetzt hat, hat jegliche Debatten beendet. Wir dachten schon, dass es über eine so wichtige Reform mehr Diskussionen gibt. Und dann war das, was der Präsident in dem Fernsehinterview gesagt hat, sehr verächtlich. Jetzt müssen die jungen Leute also auf die Straße gehen. In Nantes macht Adrien bei den Streiks und Demonstrationen mit. Er stellt mit Blick auf die Menschenmenge fest, die Leute wollen, dass man sie hört. Es ist zwar schwierig, einen Tag zu streiken und nicht bezahlt zu werden, aber die Menschen wissen, was sie zu verlieren haben und sie sind entschlossen.
Zug fahren, Bus oder Straßenbahn fahren, mit dem Flugzeug fliegen. Am kommenden Montag wird das in Deutschland schwierig. Die Gewerkschaften Verdi und EVG rufen bundesweit zum Streik auf. Der öffentliche Nah- und Fernverkehr wird dadurch wohl an vielen Orten komplett stillstehen. Die Deutsche Bahn hat schon angekündigt, dass im Fernverkehr am Montag kein Zug fährt und im Regionalverkehr soll auch größtenteils kein Zug fahren. Und auch Autofahren könnte schwierig werden. Nicht nur wegen der möglichen Staus, sondern auch, weil sich die Autobahngesellschaft am Streik beteiligt. Dieter Nürnberger hat weitere Einzelheiten.
Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG rufen insgesamt rund 350.000 Beschäftigte am kommenden Montag zum Warnstreik auf, 24 Stunden lang. Vom Arbeitskampf betroffen sind die Bereiche Verkehr und Infrastruktur mit massiven Auswirkungen, sagt Frank Wernicke, Vorsitzender von Verdi.
Wir gehen davon aus, dass infolge dieses Arbeitskampfes der Luftverkehr umfassend eingeschränkt sein wird. Es wird ebenfalls zu Einschränkungen kommen im Bereich des Schiffsverkehrs. Auch die Beschäftigten der Autobahngesellschaft des Bundes rufen wir in den Arbeitskampf. Im Rahmen dieser Streikmaßnahmen wird es insbesondere zu Einschränkungen im Bereich von Tunnelverbindungen kommen.
Lediglich am Berliner Flughafen soll nicht gestreikt werden. Darüber hinaus betrifft die Arbeitsniederlegung den kompletten Fernverkehr der Deutschen Bahn AG und auch große Teile des Regionalverkehrs mit Bussen und Bahnen. Vor allem betroffen die Bundesländer Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Rheinland-Pfalz und auch Bayern. In der Hauptstadt werden am Montag zwar U- und Straßenbahnen sowie Busse fahren, dafür aber nicht die S-Bahn. Sie ist eine Unternehmenstochter der Deutschen Bahn AG. Somit wird ein Großteil des Verkehrs hierzulande lahmgelegt sein. EVG-Chef Martin Burkert rät Bahnkunden schon jetzt, ihre Wochenendreisepläne entsprechend anzupassen.
Es werden ganze Schichten ausfallen. Deswegen empfehlen wir den Reisenden, die am Sonntag mit Bussen und Bahnen im Fern- und Nahverkehr unterwegs sind, vor allem im Fernverkehr, rechtzeitig am Ziel zu sein.
Beide Gewerkschaften verhandeln derzeit mit den entsprechenden Arbeitgeberorganisationen. Verdi wird trotz des Warnstreiks am Montag die bereits 3. Verhandlungsrunde mit Bund und Kommunen in Potsdam fortsetzen. Auf der Forderungsliste steht ein Gehaltsplus von 10,5%, mindestens aber 500 Euro mehr für jeden Beschäftigten. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft will einen Mindestbetrag von 650 Euro oder alternativ 12% mehr. Die Gewerkschaft verhandelt derzeit mit rund 50 eher regionalen Bahnunternehmen und auch mit dem Marktführer der bundeseigenen Deutschen Bahn AG. Deutsche Bahn-Verhandlungsführer Martin Seiler hatte vergangene Woche ein erstes Angebot vorgelegt. Für die EVG deutlich zu wenig. Seiler forderte heute die Gewerkschaft zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf.
Was jetzt passiert, ist total unverständlich, weil die EVG gleichzeitig sagt, dass sie nicht bereit ist, in den nächsten 4 Wochen zu verhandeln. Also zu sagen, ich mache am Montag einen kompletten Streik in der Bundesrepublik und bin dann erst in 4 Wochen wieder bereit zu sprechen, das kann nicht ernst der Gewerkschaft sein.
In der Tat sieht der Zeitplan der EVG für die parallelen Verhandlungen mit den rund 50 Bahnunternehmen erst Ende April wieder einen neuen Termin mit der Deutschen Bahn AG vor. Das könnte sich aber ändern, wenn ein neues Angebot vorgelegt wird. Die DB AG kündigte heute keinen Ersatzfahrplan für Montag an. Vielmehr werde der Fernverkehr komplett eingestellt. Sie verspricht aber umfangreiche Kulanzregelungen. Schon gebuchte Fahrkarten könnten dann bis 4. April flexibel genutzt werden.
23.29 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk jetzt mit Themen des Tages in Kürze. Die Slowakei hat erste Kampfflugzeuge des Typs MiG an die Ukraine übergeben. Marianne Allweis.
Die ersten 4 Kampfjets sind bereits in der Ukraine, heißt es aus dem slowakischen Verteidigungsministerium. Ukrainische Piloten hätten die MiGs geflogen, dabei hätten die slowakischen Luftstreitkräfte unterstützt. In den nächsten Wochen sollen insgesamt 13 Maschinen geliefert werden. Die Slowakei hat sich vergangene Woche dem NATO-Mitglied Polen angeschlossen, das der Ukraine auch MiG-29-Kampfflugzeuge zugesagt hat. Verteidigungsminister Jaroslav Nat erklärte, die Slowakei stehe auf der richtigen Seite. Mit dieser Geste habe man sich in Großbuchstaben in die moderne Weltgeschichte eingetragen. Die Slowakei hatte die Kampfjets sowjetischer Bauart vergangenes Jahr ausgemustert. Die Ukraine könne sie aber sofort einsetzen, heißt es in Bratislava. Außerdem soll Kiew Teile des Luftabwehrsystems KUB erhalten. Innenpolitisch war dieser Schritt umstritten. Die Regierung ist nur noch geschäftsführend im Amt. Große Teile der Opposition lehnen Waffenlieferungen prinzipiell ab und hatten verfassungsrechtliche Bedenken angemeldet. Als Kompensation für die Übergabe der Kampfjets haben die USA der slowakischen Regierung Vergünstigungen beim Kauf neuer Militärhubschrauber angeboten. Dies befürworten auch Teile der Opposition.
Das Parlament in Israel, die Knesset, hat trotz zahlreicher Proteste ein Gesetz verabschiedet, das die Amtsenthebung eines Regierungschefs schwieriger macht. Julio Segador.
Es ist eines der ersten Gesetze, die die Regierungskoalition im Rahmen der umstrittenen Justizreform verabschiedet hat. Und es könnte indirekt vor allem Regierungschef Netanyahu zugutekommen. Künftig soll ein amtierender Premier in Israel nur noch dann abgesetzt werden können, wenn er körperlich oder geistig dazu nicht mehr in der Lage ist. Ein Korruptionsverdacht oder ein Interessenkonflikt reichen als Gründe für eine Amtsenthebung nicht mehr aus. Genau das liegt aktuell bei Premier Netanyahu vor. Die Anklagepunkte in mehreren Verfahren gegen ihn lauten Betrug, Untreue und Annahme von Bestechungsgeldern. Bei der parlamentarischen Abstimmung am Morgen brachte die Regierungskoalition mit ihrer Mehrheit das sogenannte Amtsenthebungsgesetz durch. Die Opposition übte scharfe Kritik. Die Koalition habe ein obszönes und korruptes Personenrecht verabschiedet, schrieb Oppositionsführer Lapid auf Twitter. Ex-Verteidigungsminister Gantz twitterte, bei dem Gesetz gehe es nur darum, Netanjahus Herrschaft zu stärken. Verschiedene Oppositionsparteien haben nun eine Petition am obersten Gerichtshof eingereicht, um das Gesetz aufzuheben.
Der bisherige Verlauf der Wasserkonferenz der Vereinten Nationen mache laut Umweltministerin Lemke durchaus Hoffnung. Antje Passenheim.
Es werde am Ende viele 100 Verpflichtungen von Ländern geben, sich beim Thema Wasser zu engagieren, sowohl zu Hause als auch in der weltweiten Zusammenarbeit. Deutschland sei mit 5 konkreten Verpflichtungen dabei. Zum einen die Umsetzung der nationalen Wasserstrategie, also auch in Deutschland dafür zu sorgen, dass Wasser nachhaltig bewirtschaftet wird, dass die Süßwasserreserven besser geschützt werden und die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung dabei den Vorrang hat. Die Bundesrepublik verpflichte sich auch, afrikanischen Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo, Südafrika und den Anrainerstaaten im Nigerbecken zu helfen, ein nachhaltiges Wassermanagement zu entwickeln. Schließlich werde sie sich stark dafür einsetzen, dass es künftig einen UN-Sonderbeauftragten für Wasser gibt, damit es auf Ebene der Vereinten Nationen eine bessere Koordination der Politikbereiche gibt, die mit Wasser verbunden sind. Lemke sei sich sicher, dass es diesen Sonderbeauftragten zur Bewältigung der Wasserkrise bald geben wird. Schon jetzt stimmten 150 UN-Mitgliedstaaten dafür.
In Uganda ist eines der weltweit strengsten Gesetze gegen homosexuelle Menschen verabschiedet worden. Kritik daran kommt auch aus Deutschland. Dietrich Karl Meurer.
Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg, appelliert an den Präsidenten von Uganda, Yoweri Museveni, das Gesetz nicht zu unterzeichnen. Sollte er das Gesetz in Kraft setzen, würde es sich um eine schwere Menschenrechtsverletzung handeln und um eines der schlimmsten Gesetze gegen homosexuelle Menschen weltweit. Entsetzt zeigte sich auch der Queerbeauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann. Der Grünen-Politiker spricht von einer Kriegserklärung gegen queere Menschen. Auch die Vereinten Nationen und verschiedene Menschenrechtsorganisationen hatten das Gesetz scharf verurteilt. Homosexuelle werden in Uganda schon länger verfolgt. Das neue Gesetz, das am Dienstag vom Parlament in Kampala mit nur 2 Gegenstimmen gebilligt wurde, verschlechtert ihre Lage weiter. Es belegt Homosexualität mit drakonischen Strafen, von lebenslanger Haft bis hin zur Todesstrafe. Auch wer LGBT-Personen unterstützt, muss Strafen fürchten.
Nach einer Entscheidung des Landeswahlausschusses kann die AfD nicht zur Bürgerschaftswahl in Bremen am 14. Mai antreten. Sven Weingärtner.
Der Entscheidung des Bremer Wahlausschusses ging ein langes Ringen um juristische Feinheiten voraus. Nun ist aber klar, die AfD ist auf Landesebene bei der Wahl am 14. Mai nicht dabei. Und daran wird sich auch nichts mehr ändern, sagte Sebastian Berger vom Bremer Landeswahlausschuss.
Die Stimmzettel werden für die Landtagswahlen jetzt ohne die AfD gedrückt werden.
Sowohl die Vertreter der AfD in Bremen als auch der Bundesvorstand der Partei kündigten an, die Entscheidung zu prüfen und dagegen Klage zu erheben. Schuldzuweisungen gibt es vom sogenannten Notvorstand, der eine von zwei konkurrierenden Wahllisten für den Wahlbereich Bremen eingereicht hatte. Heinrich Löhmann.
Aus meiner Sicht hat der Landeswahlausschuss nicht das so gewürdigt, wie wir es gerne gehabt hätten. Wir werden uns an alle Maßnahmen und an alle Zeiten halten und werden den nächsten Schritt gehen und klagen.
Auch der konkurrierende AfD-Landesvorstand, der ebenfalls eine Kandidatenliste eingereicht hatte, sieht sich benachteiligt. Mit der Entscheidung werde eine Partei von der Wahl ausgeschlossen, die durchaus eine Chance gehabt hätte, ins Landesparlament einzuziehen, so dessen Vertreter Sergej Minnich.
Die juristischen Argumente waren auf unserer Seite. Und ich glaube, ausschlaggebend war heute eher die politische Komponente. Ein Gremium besetzt mit politischen Mitbewerbern. Also absolut nicht wohlwollend, das war klar.
Auf Landesebene wird die AfD nach der Wahl im Mai nicht in der bremischen Bürgerschaft vertreten sein. Bei der Wahl vor 4 Jahren hatte die Partei 6,1% der Stimmen bekommen und war mit 5 Mandaten ins Landesparlament eingezogen.
Gegen den hochrangigen Tennisfunktionär und ehemaligen Trainer Dirk Hordorf gibt es Vorwürfe von Machtmissbrauch. Andrea Schildke.
Der ehemalige Tennisprofi Maximilian Abel war Ende der 90er Jahre einer der besten Juniorenspieler der Welt. Der heute 41-Jährige wirft Dirk Hordorf vor, ihm über Jahre sexualisierte und körperliche Gewalt angetan zu haben, bis hin zu Schlägen mit dem Gürtel auf das nackte Gesäß. Auch der aktuelle indische Tennisprofi Sriram Balaji berichtet im Interview mit NDR, Sportschau und Süddeutscher Zeitung von wiederholten sexualisierten Massagen durch Hordorf, unter anderem am nackten Gesäß im Jahr 2010. Dirk Hordorf ist Vizepräsident des Deutschen Tennisbundes und war Trainer von verschiedenen Spitzenspielern. Auf Anfrage von NDR, Sportschau und SZ teilte eine von ihm beauftragte Anwaltskanzlei mit, die Vorwürfe seien schlicht unzutreffend. Der DTB schrieb, eine eingeleitete Untersuchung komme zu dem Ergebnis, dass der erhobene Vorwurf eines Fehlverhaltens nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden könne. Das Präsidiumsmitglied übe aber sein Amt bis auf Weiteres nicht aus.
Die Tageszusammenfassung der Börse kommt von Claudia Wehrle.
Es war ein Tag der Notenbanken. Die Bank of England oder die Notenbanken in der Schweiz und in Norwegen, sie alle haben ein Ziel, die hohen Inflationsraten in den Griff zu bekommen. Deshalb wurden die Zinsen deutlich angehoben. Steigende Zinsen haben aber durchaus unangenehme Nebenwirkungen. Für Verbraucher, aber auch für Unternehmen wird es deutlich teurer, sich Geld zu leihen und zu investieren. Anschlussfinanzierungen kosten mehr Geld. Manch einer muss Abstand nehmen von großen, neuen Projekten. Die Immobilienbranche bekommt das bereits seit geraumer Zeit zu spüren. Beim Immobilienkonzern Patrizia sind im vergangenen Jahr die Gewinne eingebrochen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Im Hamburger Hafen wurde heute gestreikt. Der Hafen ist eine wichtige Drehscheibe für den globalen Warenverkehr. Die Lotsen konnten heute nicht mehr zu den Schiffen gelangen. Für die großen Containerschiffe bedeutete das keine Fahrten auf der Hamburger Elbe. Das dürfte nur ein kleiner Vorgeschmack sein auf den großen Streiktag am kommenden Montag, wenn der gesamte Verkehrssektor betroffen sein soll. Der DAX kann sich zu Handelsschluss von seinem Tagestief erholen. Er steht jetzt bei 15.210 Punkten. Gefragt waren Aktien aus dem Rüstungssektor. Die Papiere von Rheinmetall beispielsweise zogen um 2% an. Noch stärker die Kursgewinne bei Hensoldt. Das Bundesverteidigungsministerium will neue Panzer bestellen und davon werden die Rüstungskonzerne profitieren.
100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr, beschlossen letztes Jahr von der Regierungskoalition mit Unterstützung aus der Opposition. Doch bisher sei noch nicht viel passiert bei der Truppe, so lautet Kritik aus Reihen der Opposition, die in den letzten Wochen und Monaten immer wieder vorgetragen worden ist. Aus Regierungskreisen ist dem entgegnet worden, man tue deutlich mehr für die Aufrüstung der Bundeswehr, als es in vielen der vergangenen Jahre der Fall gewesen ist. Und jetzt gibt es einen Beschluss, der dieses Argument zumindest ein bisschen stützt. Mit Mitteln aus dem Sondervermögen soll die Bundeswehr rund 100 gepanzerte Fahrzeuge aus Australien bekommen. Mehr dazu von Panayotis Gavrilis.
Boxer statt Wiesel 2. Die Bundeswehr soll neue deutsche Panzer bekommen, allerdings über den Umweg Australien. Dazu haben Deutschland und Australien eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, teilte das Bundesverteidigungsministerium mit. Mehr als 100 Radpanzer vom Typ Boxer mit einer 30mm Maschinenkanone sollen beschafft und das Waffensystem Wiesel II abgelöst werden. Der Boxer wird von einem Unternehmen produziert, das den deutschen Rüstungskonzernen Krauss, Maffei Wegmann und Rheinmetall gehört. Das sei ein sehr sinnvoller Schritt, lobt im Deutschlandfunk die Vorsitzende des Bundestagsverteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
Der Panzer ist ja eine deutsche Entwicklung, also eine Entwicklung deutscher Industrie und kann offensichtlich in Australien deutlich schneller gebaut werden als bei uns hier. Und insofern macht es Sinn, dieses Produkt dort zu kaufen, weil wir dringenden Bedarf haben und eben nicht zögern wollen und auch keine Zeit haben zu warten.
Lob kommt auch von der größten Oppositionsfraktion. Ein richtiger, sinnvoller, notwendiger Schritt, so bewertet Unionsfraktionsvize Johann Wadephul den Panzereinkauf in Australien. Und ergänzt im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio.
Das zeigt, dass wir mit den Australiern eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten, dass wir eine gute Kooperation auch in diesem Bereich haben. Mit wenigen Umbauten können die Fahrzeuge hier in Deutschland verwendet werden. Es zeigt auf der anderen Seite aber natürlich auch, dass wir dringend zusehen müssen, entsprechende industrielle Kapazitäten in Deutschland selbst wieder verfügbar zu haben.
Das Ziel sei es, so das Verteidigungsministerium, erste Fahrzeuge 2025 zu erhalten. Noch bevor die neuen Boxerpanzer kommen sollen, könnten die zu ersetzenden Wiesel II Panzer in die Ukraine geschickt werden, meint die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann, unter einer Bedingung.
Wenn die Bundeswehr diese Fahrzeuge hergeben kann, ohne den Grundbetrieb zu beeinträchtigen, dann macht es sogar sehr großen Sinn. Wenn die Bundeswehr heute schon einige Wiesel entbehrt, dann soll sie die sofort liefern.
Anders sieht es Johann Wadephul. Wir brauchen erst einmal die Ersatzfahrzeuge, so der CDU-Abgeordnete.
Es muss jetzt schnell was ankommen, denn die Bundeswehr hat veraltetes Material, hat zu wenig Material und hat von alledem noch etwas an die Ukraine abgegeben. Und deswegen kann man jetzt den ganz einfachen Satz sagen, es ist entscheidend, was hinten rauskommt. Also was tatsächlich bei den Soldatinnen und Soldaten ankommt. Und da muss man zum jetzigen Zeitpunkt sagen, Fehlanzeige.
Das Verteidigungsministerium will die Boxerpanzer aus dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr finanzieren. Aktuell seien davon 30 Milliarden Euro an Ausgaben verplant. Bis Ende 2024 könnte sich die Summe verdoppeln, meint die FDP-Abgeordnete Strack-Zimmermann.
Wir müssen uns immer klar machen, 100 Milliarden gibt man nicht mal so eben aus. Da geht man nicht in den Supermarkt und greift ins Regal und kauft hier 5 Panzer und hier 10 Wiesel. Sondern die Dinge müssen hergestellt, müssen beauftragt, die Industrie muss die Kapazität hochfahren.
Vergangene Woche erst hatte die Wehrbeauftragte Eva Högel gesagt, Soldatinnen und Soldaten kämpften jeden Tag mit dem Mangel. Der Bundeswehr fehle es an allem, so Högel.
In Hamburg hat vor 2 Wochen ein Mann 7 Menschen und sich selbst erschossen. Weitere hat er schwer verletzt. Die Waffe dazu hat der Täter legal besessen. Und wenn Menschen Waffen besitzen dürfen, dann können sie diese benutzen. Auch an Orten, wo sie es eigentlich nicht dürfen. Diese Erkenntnisse scheint durch die Tat in Hamburg wieder stärker ins öffentliche und auch politische Bewusstsein gerückt zu sein. Geplant hatte die Regierungskoalition bereits Änderungen am Waffenrecht. Jetzt wird über noch weitere Verschärfungen debattiert. Über den Stand dazu berichtet Tom Funke.
Die sozialdemokratische Bundesinnenministerin Nancy Faeser bekräftigt nach dem Schuss auf den SEK-Beamten erneut, das Waffenrecht zu verschärfen. Auf ihrer Reise in den USA sagt sie:
Ich werbe erneut dafür. Ich habe ja bereits im Januar einen Entwurf für eine Veränderung des Waffengesetzes vorgelegt, dass das jetzt dringender denn je ist, dass wir das auch umsetzen und Menschen, die extremistisch unterwegs sind, eben nicht Waffen besitzen und dass diese auch auffallen und wir die Waffen auch entziehen können.
Zuletzt sind nach der Amok-Tat in Hamburg vor 2 Wochen, bei der 7 Menschen, darunter ein ungeborenes Kind, erschossen wurden, Forderungen laut geworden, das Waffenrecht anzupassen. Der Täter schoss damals mit einer halbautomatischen Pistole. Der Vorschlag von Bundesinnenministerin Faeser sieht vor, genau diese halbautomatischen Waffen für Privatleute zu verbieten. Außerdem soll jeder, der eine waffenrechtliche Erlaubnis beantragt, seine psychische Gesundheit nachweisen müssen. Bis jetzt sieht das Gesetz nur Überprüfungen für unter 25-Jährige vor. Zudem plant Faeser, dass es noch einfacher werden soll, Personen die Waffen auch wieder wegzunehmen.
Wenn wir tatsächlich stichhaltige Anhaltspunkte haben, können wir ja bereits jetzt Menschen entwaffnen. Die Frage ist aber, wenn man sehr dringende Hinweise hat, ist es dann nicht klug, auch einen Weg zu finden, vorübergehend zu entziehen, bereits bevor das Verwaltungsverfahren beendet ist. Deswegen sind wir das am Prüfen.
Auch der Grünen-Vorsitzende Omid Noripur will nach dem Vorfall bei der Reichsbürger-Razzia jetzt prüfen, welche Lücken es im Waffenrecht gäbe und wie sie geschlossen werden könnten. Auch der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel von der CDU drängt auf eine rasche Verschärfung des Waffenrechts durch den Bund. Sein Parteifreund Marc Henrichsmann, für die CDU im Bundestag Berichterstatter zum Waffenrecht, sieht Forderungen nach einem schärferen Waffenrecht hingegen kritisch. Im Deutschlandfunk-Interview äußert er sich skeptisch, ob die geplanten verpflichtenden psychologischen Gutachten für alle Waffenbesitzer Wirkung entfalten könnten.
Kann dieses Gutachten Sicherheit bieten? Und da, glaube ich, ist dieser Schluss einfach trügerisch, weil es, wie gesagt, den Moment natürlich beleuchtet. Insofern ist es das eine, aber die Frage ist, wenn jemand sich 2 Tage später, warum auch immer, dann durch eine Affekttat hinreißen lässt, dann hilft auch das Gutachten nicht.
Henrichsmann fordert von Faeser jetzt endlich die angekündigte Evaluierung von schon bestehenden Regelungen im Waffenrecht umzusetzen und alles auf den Prüfstand zu stellen. Am Ende sei nicht die Waffe das Problem, sondern der Mensch, der sie bediene.
Bundesaußenministerin Annalena Baerbock war heute zu Besuch in Nordmazedonien. Das Land ist seit dem Jahr 2005 Beitrittskandidat zur Europäischen Union. Auch darum ist es beim Besuch von Baerbock vor allem um Perspektiven gegangen, wie Nordmazedonien diese fast 20-jährige Wartezeit endlich beenden kann. Die deutsche Außenministerin hatte dafür einen diplomatisch durchaus ungewöhnlichen Hinweis an das gastgebende Land, wie Stefan Detjen berichtet.
Annalena Baerbock tut in Skopje etwas, was für Außenminister eigentlich ein Tabu ist. Sie mischt sich in die Innenpolitik eines anderen Landes ein. In Nordmazedonien wird über eine Verfassungsänderung gestritten und die deutsche Außenministerin ist gekommen, um ihre Gesprächspartner dazu anzuspornen und zu ermutigen. Denn diese Verfassungsänderung soll die Voraussetzung dafür sein, dass Nordmazedonien der Europäischen Union beitreten kann. Endlich. Seit 17 Jahren hat das Land den Status eines Beitrittskandidaten. Sie sei damals noch zur Schule gegangen, sagt Baerbock. Eine Hürde nach der anderen wurde seitdem aufgebaut. Einen nach der anderen hat das Land überwunden.
Wir wissen durchaus, was für Kompromisse und Zugeständnisse ihr dafür eingegangen seid. Von der Namensänderung eures Landes bis hin zur Einigung über die Verfassungsänderung im vergangenen Sommer,
sagt Baerbock anerkennend. Mit der Namensänderung wurden die Streitigkeiten mit Griechenland beendet. Dann verlangte Bulgarien die Verankerung von Minderheitenrechten und historischen Verbindungen zu dem Nachbarland in der nordmazedonischen Verfassung. Um die Umsetzung dieser Verfassungsänderung wird in diesen Tagen in Skopje gerungen. Die Opposition droht, die notwendige Zustimmung zu verweigern. Der Außenminister Nordmazedoniens, Buja Osmani, erklärt die Erschöpfung vieler Landsleute bei der Erfüllung der immer neuen EU-Beitrittsanforderungen hier in der Stimme seiner Übersetzerin.
Wir haben diesen Prozess sehr früh begonnen. Einige Monate vor Kroatien haben wir den Stabilisierungs- und Assoziierungspakt unterzeichnet. Die Kroatien ist schon 10 Jahre EU-Mitglied. Natürlich sind die Menschen frustriert.
Mit einer ungewöhnlichen Reisediplomatie versucht die deutsche Politik jetzt, den Frust in Nordmazedonien zu überwinden. Innerhalb eines Jahres besuchten der Bundeskanzler, der Bundespräsident und jetzt die Außenministerin das rund 1,8 Millionen Einwohner zählende Westbalkanland. Baerbock trifft in Skopje nicht nur den Außenminister, den Ministerpräsidenten und den Staatspräsidenten, sondern auch führende Oppositionsvertreter, um für die Verfassungsänderung zu werben.
Ich weiß, gerade die Vereinbarung im letzten Sommer mit Bulgarien fiel nicht leicht. Und bereitet vielen Menschen, die ich gerne hier auch adressieren möchte, im Land bis heute Bauchschmerzen. Insbesondere, wenn es eben die eigene Identität und die eigene Geschichte, die Sprache und Kultur betrifft. Da geht es in Gesellschaften und damit dann immer auch in der Politik ums Eingemachte.
Warum aber sollen die zögernden Nordmazedonier glauben, dass nicht auch nach dieser Verfassungsänderung wieder neue Hürden aufgebaut werden, wird Baerbock gefragt.
Ihr habt mein Wort, wir werden euch nicht im Regen stehen lassen,
versichert die Außenministerin. Das kommt an. Es gehe darum, Vertrauen und Glaubwürdigkeit der europäischen Partner wiederherzustellen, erklärt Außenminister Osmani. Ihn zumindest scheint Baerbock heute überzeugt zu haben.
Ich hatte nie mehr Vertrauen in die Glaubwürdigkeit als jetzt, als ich diese Äußerungen der Bundesministerin heute gehört habe.
TikTok, das ist zurzeit wohl die Social-Media-App für Menschen unter 30. Rund 1 Milliarde Nutzerinnen und Nutzer hat TikTok weltweit. Ein Großteil davon ist jünger als 30 Jahre alt. Und es gibt Kritik an der App. Entwickelt und betrieben wird TikTok vom chinesischen Unternehmen ByteDance. Und weil das Unternehmen seinen Sitz in Peking hat, gibt es Bedenken, dass die chinesische Staatsführung Zugriff auf Daten der App hat. Mehr noch, Politikerinnen und Politiker, zum Beispiel aus den USA, befürchten, dass die App für Spionage und zur politischen Einflussnahme missbraucht wird. Heute ist Xu Jishu, der Chef der umstrittenen Video-App, von einem Fachausschuss im US-amerikanischen Abgeordnetenhaus befragt worden. Politiker der Republikaner und der Demokraten wollen die Chancen ausloten, TikTok in den USA komplett zu verbieten. Claudia Sarre berichtet.
Rund 5 Stunden wurde TikTok-Chef Xiao Chu von den US-Kongressabgeordneten gegrillt. Sichtlich angespannt versuchte der 40-jährige Top-Manager aus Singapur, die Sicherheitsbedenken bezüglich der chinesischen Video-App auszuräumen.
We have heard important concerns about the potential for unwanted foreign access to US data and potential manipulation of the TikTok US ecosystem.
Wir haben von den Sorgen gehört hinsichtlich eines möglichen unerwünschten ausländischen Zugriffs auf US-Daten und einer möglichen Manipulation des TikTok-Systems, sagte Xiao Chu und bekräftigte im gleichen Atemzug, dass seine Firma sensible Daten der rund 150 Millionen US-Nutzer durch eine neue Firewall schützen werde. Er argumentierte außerdem, ByteDance, der chinesische Mutterkonzern von TikTok, sei weder im Besitz noch werde er kontrolliert von der chinesischen Regierung. 60% von TikTok gehörten ohnehin globalen Investoren.
ByteDance is not owned or controlled by the Chinese government. It's a private company. 60% of the company is owned by global institutional investors.
Der republikanischen Ausschussvorsitzenden Kathy McMorris-Rogers sah man ihre Skepsis an. Ob Chu hundertprozentig ausschließen könnte, dass die chinesische Regierung Einfluss auf die Inhalte habe, fragte sie Chu mit feindseligem Unterton.
The question is, are you 100% certain that they cannot use your company? It is our commitment to this committee and all our users that we will keep this free from any manipulation by any government.
If you can't say 100% certain, I take that as a no.
Zweifellos, die Abgeordneten im Ausschuss für Energie und Handel im Repräsentantenhaus stehen TikTok und seinem CEO kritisch gegenüber. Aus 2 Gründen. Erstens befürchten sie, die chinesische Regierung könnte durch TikTok Zugang zu Nutzerdaten von Amerikanern bekommen. Und zweitens könnte Chinas Führung TikTok für ihre eigenen Interessen, sprich Propaganda, missbrauchen. Ob jemand aus der chinesischen Kommunistischen Partei diese Anhörung mit Chu diskutiert habe, will der Kongressabgeordnete Burgess aus Texas wissen. TikTok-Chef Chu verneinte vehement.
Prior to today's hearing, did anyone affiliated with the Chinese Communist Party discuss this hearing with you or?
Zahlreichen Abgeordneten ging es auch um den Schutz von Kindern und Teenagern. Sie warfen dem TikTok-Manager vor, sein Unternehmen sei eine Gefahr für die psychische Gesundheit von Jugendlichen, führe nicht selten zu Angstzuständen und Depressionen.
You have not given straightforward answers. We don't find you credible on these things.
Sie geben keine direkten Antworten. Wir finden sie nicht glaubwürdig, so der Kongressabgeordnete Dunn aus Florida.
To the American people watching today.
An die amerikanische Bevölkerung, die heute zusieht. TikTok ist eine Waffe der chinesisch-kommunistischen Partei, euch auszuspionieren und zu manipulieren. Ein Verbot der App ist nur eine kurzfristige Lösung.
A ban is only a short-term way to address TikTok.
So die Vorsitzende Kathy McMorris-Rogers. Dass es in den USA zu einem Komplettverbot von TikTok kommt, ist eher unwahrscheinlich. Die US-Regierung und die Demokraten wollen nicht riskieren, ihre jungen Wähler zu verprellen. Auf ihre Stimmen könnten sie bei den nächsten Präsidentschaftswahlen angewiesen sein.
Und zum Abschluss der Sendung hören Sie nun noch die Presseschau. Zusammengestellt von Benjamin Paris, gelesen von Thomas Pelzer.
Das beherrschende Thema in den Kommentaren ist der groß angelegte Warnstreik am Montag, zu dem die Gewerkschaften Verdi und die EVG aufgerufen haben. Die Pforzheimer Zeitung schreibt: Deutschland droht der Lockdown. Der Fern-, Regional- und Nahverkehr, der Luft-, Schiffs- und auch der Straßenverkehr werden betroffen sein. Mit massiven Folgen für Pendler, Reisende und Unternehmen. Da klingt es fast wie Hohn, wenn EVG-Chef Martin Burkert erklärt, wir wollen keine weitere Eskalation. Eine merkwürdige Art, das auszudrücken. Tatsächlich stellt sich immer mehr die Frage, ob der Stillstand, den die Gewerkschaften planen, noch etwas mit Warnstreiks zu tun hat oder ob das nicht vielmehr ein Exzess ist. Die Mediengruppe Bayern, zu der unter anderem die Passauer Neue Presse gehört, erläutert: Jetzt holen die Gewerkschaften ihre Folterwerkzeuge aus der Schublade. Deutschland steht still, weil der starke Arm der Gewerkschaften es in den laufenden Tarifauseinandersetzungen so will. Es ist jedes Mal das gleiche machtpolitische Muskelspiel und diesmal nur deshalb ein bisschen anders, weil Rekordinflationsraten natürlich den Druck verstärken, höhere Tarifabschlüsse zu erzielen. Die Frankfurter Rundschau findet: Die Arbeitgeber haben den Ernst der Lage nicht erkannt. Vielleicht hilft ihnen der Streik am Montag dabei. Das koordinierte Vorgehen von EVG und Verdi ist ungewöhnlich, dem Ernst der Situation aber angemessen. Beide Gewerkschaften verhandeln in den laufenden Tarifrunden für Menschen, die viel verbindet. Harte Jobs und niedrige Löhne, die von der Inflation aufgefressen werden. Das Handelsblatt äußert sich zur Position der Arbeitnehmervertreter. Beide Gewerkschaften verlangen von den Arbeitgebern mehr Geld für die Beschäftigten, treten also für ein tariflich regelbares Ziel ein, für das dann auch gestreikt werden darf. Aber ist es auch legitim? Nicht wirklich. Sowohl im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst als auch bei der Bahn liegen mittlerweile Angebote auf dem Tisch. Auch wenn diese noch weit von den Gewerkschaftsforderungen entfernt sind, so ist es doch überzogen, jetzt die halbe Republik in Geiselhaft zu nehmen. Und die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle sieht es so: Der Streik ist richtig. Ja, die hohen Lohnforderungen mögen maßlos sein. Geschenkt, das gehört zum Ritual in Tarifverhandlungen. Doch was oft vergessen wird: Busfahrerinnen und Stellwerker haben nicht nur anstrengenden Schichtdienst, sondern eine enorm hohe Verantwortung für die ihnen anvertrauten Menschen. Dabei sind ihre Arbeitsbedingungen häufig prekär. Eine bessere finanzielle Anerkennung ist daher überfällig.
Das war die Presseschau und das war der Tag für heute. Ihnen bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören. Nach den Nachrichten um Mitternacht hören Sie das Kulturmagazin Fazit. Das sei auch noch wärmstens empfohlen. Und ansonsten eine sehr gute Nacht.